Bevor Sherlock Holmes zum berühmtesten Detektiv Londons wurde, gab es einen Sommer auf dem Land. Damals war er noch kein großer Ermittler, nur ein neugieriger Student mit einer ungewöhnlichen Beobachtungsgabe. Doch eine einzige beiläufige Beobachtung setzt eine Geschichte in Bewegung, die zeigt, wohin Holmes' Talent ihn einmal führen wird. Wenn dir Crime Tales gefällt, folg uns gern, damit du keine neue Folge verpasst. Los geht's mit Die Gloria Scott.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Von allen Erzählungen, die mir Sherlock Holmes im Laufe unserer gemeinsamen Jahre anvertraute, war diese eine der ungewöhnlichsten. Es war kein Verbrechen, das wir aufklärten, sondern eines, das längst geschehen war. Damals war ich noch nicht an seiner Seite. Was ich im Folgenden berichte, verdanke ich seiner eigenen Darstellung und den Schriftstücken, die er mir an jenem Abend überließ. Es war ein kalter Winterabend in der Baker Street. Das Feuer brannte ruhig und Holmes saß mir gegenüber. Er wirkte ungewöhnlich gelöst, beinahe heiter. Er erzählte mir, dass er einige Schriftstücke hervorgeholt habe, die ich mir ansehen solle. Sie stammten aus einem frühen Fall. Ein Friedensrichter namens Trevor sei zusammengebrochen, nachdem er eine kurze Nachricht gelesen hatte. Mit diesen Worten öffnete Holmes eine Schublade, nahm einen kleinen, etwas abgegriffenen Zylinder hervor, löste das Band und entfaltete ein Blatt schiefergrauen Papiers. Die Zeilen waren hastig niedergeschrieben.
Die Versorgung Londons mit Wild geht stetig hinauf. Wildhüter Hudson, so glauben wir, hat nun den Auftrag, alle Bestellungen für Fliegenpapier und für die Erhaltung ihrer Fasanen anzunehmen.
Er schob das Blatt über den Tisch. Ich überflog die Zeilen noch einmal. Dann sah ich auf. Holmes beobachtete mich mit einem leisen, wissenden Lächeln.
Sie sehen keinen Sinn darin.
Nein, wie könnte ich? Es klingt eher sonderbar als bedrohlich.
Und doch hat genau dieses Blatt einen gestandenen alten Mann zu Fall gebracht. So gewiss, als träfe ihn der Kolben eines Revolvers.
Dass Holmes nun von einem seiner frühen Fälle sprach, ließ mich aufhorchen. Ich hatte ihn mehr als einmal gefragt, wie er zu dieser Art von Untersuchungen gekommen sei. Selten war er bereit gewesen, darüber zu sprechen. Nun legte er die Papiere auf seine Knie, stopfte bedächtig seine Pfeife und schwieg einen Moment, als sammle er die Gedanken jener Jahre.
Warum, Holmes, sollen gerade diese Papiere mich beschäftigen?
Weil es der erste Fall war, in dem ich ermittelte. Haben Sie je von Victor Trevor gehört?
Der Name sagt mir nichts.
Holmes lehnte sich entspannt zurück. Dann begann er von Victor Trevor zu sprechen. Victor Trevor war eine Bekanntschaft aus Holmes' Universitätsjahren, lange bevor wir einander kannten. Damals, so sagte er, habe er sich wenig unter Menschen begeben. Er arbeitete viel, lebte zurückgezogen und ging eigenen Gedankengängen nach. Mit seinen Kommilitonen verband ihn kaum etwas.
Trevor war der einzige Mensch, den ich damals einen Freund nennen konnte. Sein Bullterrier hatte sich eines Morgens in meinen Knöchel verbissen, als ich auf dem Weg zur College-Kapelle war.
Holmes war aufgrund dieses Vorfalls mehrere Tage ans Bett gebunden. Trevor kam, um sich nach ihm zu erkundigen. Aus kurzen Besuchen wurden längere Gespräche und noch vor Ende des Semesters waren sie einander vertraut. Trevor, so schilderte Holmes, sei lebhaft und kräftig gewesen, offen im Wesen, in vielem sein genaues Gegenteil. Doch auch Trevor habe nur wenige Freunde gehabt und darin hätten sie einander geglichen. Als das Semester zu Ende ging, lud Trevor ihn ein, einige Wochen auf dem Landgut seines Vaters in Norfolk zu verbringen, nahe Donnithorpe.
Er meinte, die Ruhe dort werde mir gut tun und er wollte, dass ich seinen Vater kennenlerne.
Der alte Trevor, wie Holmes ihn nannte, war ein Mann von Vermögen und Ansehen, Friedensrichter und Grundbesitzer in Norfolk. Sein Anwesen lag in einer stillen, wasserreichen Landschaft. Das Haus war geräumig und von jener etwas altmodischen Bauart, die Beständigkeit ausstrahlt. Eine Lindenallee führte hinauf, Jagd und Fischfang galten dort vorzüglich, und es fehlte weder an Büchern noch an guter Bewirtung. Man hätte dort, wie Holmes meinte, leicht einen angenehmen Monat verbringen können. Holmes nahm die Einladung schließlich an, nicht aus Vergnügen, sondern weil er Trevor schätzte und weil ihm ein Ortswechsel willkommen war. So reiste er nach Donnithorpe. Er ahnte nicht, dass diese Reise ihn in eine Angelegenheit führen würde, die alles übertraf, womit er sich bis dahin befasst hatte. Als er dort eintraf, fand er einen stillen, abgelegenen Ort vor. Das Haus der Travers lag etwas außerhalb des Dorfes. Victors Vater war Witwer, ein kräftiger, vom Wetter gezeichneter Mann mit natürlicher Autorität. Als Friedensrichter kannte er die Menschen der Gegend und wurde geachtet. Er war kein Gelehrter, doch er besaß ein bemerkenswertes Gedächtnis und die sichere Urteilskraft eines Mannes, der viel gesehen hatte.
Er sprach wenig, aber wenn er sprach, hatte es Gewicht.
Einige Tage nach Holmes Ankunft saßen sie eines Abends nach dem Essen beisammen. Die Stimmung war gelöst. Victor machte im Scherz auf Holmes Fähigkeit aufmerksam, aus winzigen Beobachtungen erstaunliche Schlüsse zu ziehen. Der alte Trevor amüsierte sich sichtlich und forderte ihn schließlich heraus.
»Nun, Mr. Holmes, wenn mein Sohn Sie hier als scharfen Beobachter preist, dann versuchen Sie es doch an mir. Was vermögen Sie aus mir zu schließen?«
Holmes antwortete zurückhaltend. Er sprach von Gewohnheiten, die sich in Haltung und Kleidung zeigten, von einer gewissen Vorsicht im Umgang mit persönlichen Dingen, von Anzeichen früherer körperlicher Kraft. Mr. Trevor lachte, widersprach hier und da, bestätigte anderes, und zunächst war es nichts weiter als ein heiterer Wortwechsel. Doch dann sprach Holmes eine Beobachtung aus, die nicht mehr in die heitere Runde passte. Mr. Travers Gesicht veränderte sich für einen Augenblick. Er fasste sich jedoch rasch, griff nach seinem Glas und hob es mit einem kurzen Lachen, als wolle er die Bemerkung beiseite schieben. Dabei fiel Holmes eine blasse Stelle an seinem Unterarm auf, die Spur einer alten Tätowierung.
»Sie hatten früher ein Zeichen auf dem Arm.«
Victor lachte kurz.
»Mein Vater. Tätowiert.«
Holmes beugte sich ein wenig vor.
»Es ist nur noch schwach zu erkennen, fast verblasst. Aber zwei Buchstaben sind geblieben, ein J und ein A.«
Als Holmes die beiden Buchstaben aussprach, erstarrte der alte Trevor. Das Glas glitt ihm aus der Hand und zerbrach am Boden. Einen Moment saß er reglos da, dann straffte er sich sichtbar.
»Kein Wort weiter.«
»Vater, was ist geschehen?«
Er blieb noch einen Moment sitzen. Dann fuhr er sich über das Gesicht und richtete sich auf.
»Es ist nichts. Ein törichter Streich aus jungen Tagen. Der Wein bekommt mir heute nicht.«
Wortlos erhob er sich und verließ das Zimmer. Holmes und Victor blieben einen Augenblick schweigend zurück. Victor sah ihm nach und war sichtlich verwirrt.
»Ich wollte ihn nicht kränken. Es war nur eine Beobachtung. Doch offenbar habe ich etwas berührt, das ihm nicht gleichgültig ist.«
Die Angelegenheit war damit nicht beendet. Nach jenem Abend war Mr. Trevor merklich verändert. Er bemühte sich um Höflichkeit, doch die Unbefangenheit war dahin. Holmes erzählte mir später, er habe am folgenden Morgen daran gedacht, seinen Besuch zu beenden. Er hielt es für möglich, dass seine Neugier mehr Unruhe gestiftet hatte, als ihm lieb war. Doch noch blieb er. Am Nachmittag saßen sie im Garten, als eine Magd herbeikam.
»Sir, ein Mann am Tor wünscht Sie zu sprechen. Einen Namen nennt er nicht. Er sagt, Sie würden ihn kennen.«
Mr. Trevor schwieg einen Moment. Dann sagte er ruhig, man möge den Mann hereinführen. Wenig später trat der Besucher näher. Er war hager, vom Wetter gegerbt. Man sah ihm an, dass er zur See gefahren war. Als Mr. Trevor ihn erkannte, zuckte er merklich zusammen. Er entschuldigte sich knapp und ging ins Haus. Als er zurückkehrte, lag der Geruch von Branntwein deutlich in der Luft.
»Hudson, Sie sind es also.«
»Ich bin wieder am Land, Sir. Alte Bekanntschaften vergisst man nicht. Und Mr. Beddoes schon gar nicht.«
Bei diesem Namen umklammerte Mr. Trevor die Lehne seines Stuhls.
Du weißt, wo er sich aufhält?
Ich weiß es.
Er löste langsam die Hand von der Lehne. Einen Augenblick saß er reglos da. Dann wandte er sich an das Dienstpersonal und sprach, ohne Hudson anzusehen:
Gebt ihm etwas zu essen. Er kann sich im Haus nützlich machen.
Von diesem Tag an war eine Unruhe in ihm, die nicht mehr wich. Am Abend fanden Holmes und Victor ihn im Speisezimmer. Er saß allein. Vor ihm stand eine leere Flasche. Als er den Kopf hob, lag etwas Unruhiges in seinem Blick und seine Stimme klang schwer. Victor trat einen Schritt zurück.
So habe ich meinen Vater noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass ich der Anlass bin. Es muss etwas Älteres sein.
Holmes kehrte am nächsten Tag nach London zurück. Einige Wochen vergingen, ohne dass er Nachricht erhielt. Dann traf ein Telegramm von Victor ein. Es war kurz und dringlich. Noch am selben Abend machte sich Holmes wieder auf den Weg nach Norfolk. Victor erwartete ihn bereits am Bahnhof. Noch ehe sie ein Wort wechselten, fiel Holmes auf, wie sehr die vergangenen Wochen an ihm gezehrt hatten. Sein Gesicht war schmal geworden und er wirkte erschöpft.
Mein Vater liegt im Sterben. Ich fürchte, wir kommen zu spät.
Was ist geschehen?
Während der Fahrt erzählte Victor, was sich in der Zwischenzeit ereignet hat. Sein Vater war nach der Lektüre eines Briefes zusammengebrochen. Der Arzt sprach von einem Schlaganfall. Doch der Anfang dieser Geschichte lag bei Hudson. Nach Holmes Abreise war er im Haus geblieben und hatte eine Anstellung erhalten. Schon bald aber nahm er sich mehr heraus, als ihm zustand. Er sprach mit einer Lautstärke, als gehöre ihm das Haus. Er setzte sich ungefragt an den Tisch und niemand wagte, ihm zu widersprechen. Was er verlangte, wurde ihm gebracht.
Einmal habe ich ihn vor die Tür gesetzt. Am nächsten Tag bat mich mein Vater, ich solle mich bei ihm entschuldigen.
Schließlich versprach der alte Friedensrichter seinem Sohn, alles offen zu legen. Er zog sich in sein Studierzimmer zurück und schrieb bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen verließ Hudson das Haus. Er sagte, er wolle nach Hampshire reisen, zu Beddoes. Wenig später traf ein weiterer Brief ein. Mr. Trevor nahm ihn zur Hand und begann zu lesen. Noch während er das Blatt in der Hand hielt, brach er zusammen. Als Holmes und Victor eintrafen, war es bereits spät am Abend. Die Kutsche bog in die Allee ein. Das Gebäude lag still zwischen den Bäumen. Kein Licht war in den Fenstern. Die Läden waren geschlossen. Am Eingang erwartete sie bereits der Arzt. Victor sprang vom Wagen und ging hastig auf ihn zu. Holmes war dicht hinter ihm. Ein paar leise Worte, aber er verstand sofort. Mr. Trevor war tot. Einen Moment lang sagte Victor nichts. Dann wandte er sich schließlich an den Arzt.
War mein Vater noch einmal bei Bewusstsein?
Der Arzt nickte. Er sagte, Mr. Trevor sei für kurze Zeit noch einmal bei Bewusstsein gewesen. Und er habe darauf bestanden, dass Victor sofort benachrichtigt werde. Im Arbeitszimmer lägen wichtige Papiere. In der hintersten Schublade eines japanischen Kabinetts. Dann habe ihn die Kraft verlassen. Victor verlor keine Zeit. Er wandte sich sofort zum Haus und Holmes folgte ihm. Gemeinsam gingen sie ins Studierzimmer. Dort war es noch dunkel. Eine Magd brachte eine Lampe und stellte sie auf den Tisch. Victor ging zum Schreibtisch seines Vaters, zog eine Lade auf und nahm ein einzelnes Blatt heraus. Dann setzte er sich Holmes gegenüber. Er zog die Lampe näher heran und reichte ihm das Papier.
Dies ist der Brief, den mein Vater noch in der Hand hielt.
Der Brief kam aus Hampshire. Beddoes war also kein beiläufiger Name mehr. Das Papier war grau und es standen nur wenige Zeilen darauf. Holmes begann langsam zu lesen. Was dort stand, wirkte zunächst belanglos. Es ging um Dinge der Jagd, um Fliegenpapier, um Bestellungen. Lauter Kleinigkeiten des gewöhnlichen Lebens. Nichts erklärte, warum ein Mann wie Mr. Trevor darüber hätte zusammenbrechen sollen. Holmes las die Zeilen ein zweites Mal, diesmal langsamer. Dabei achtete er nicht mehr auf den Inhalt, sondern auf die Reihenfolge der Wörter.
Der Sinn liegt nicht in dem, was gesagt wird.
Er nahm einen Bleistift und strich einzelne Wörter an. Dann schob er das Blatt zu Victor.
Lies nur diese Zeilen, der Reihe nach. Das Spiel ist aus. Hudson hat alles verraten. Flieh um dein Leben.
Nun wurde klar, was der alte Trevor gelesen hatte. Eine Warnung, verborgen zwischen harmlosen Zeilen.
Beddoes wusste es.
Der Brief erwähnte weitere Papiere im japanischen Kabinett. Holmes legte das Blatt beiseite. Victor griff noch einmal in die Schublade und zog mehrere sorgfältig gefaltete Blätter hervor. Er legte sie vor Holmes auf den Tisch.
Bitte liest du weiter. Ich kann es nicht.
Holmes nahm das oberste Blatt und begann langsam zu lesen.
Mein lieber Sohn, wenn du diese Zeilen liest, ist die Stunde gekommen, vor der ich mich mein Leben lang gefürchtet habe. Nicht der Verlust meines Namens oder meines Ansehens schmerzt mich am meisten, sondern der Gedanke, dass du meinetwegen erröten könntest. Fällt dir dieses Blatt noch zu meinen Lebzeiten in die Hände, so bitte ich dich, wirf es ins Feuer und vergiss es. Liest du es jedoch nach meinem Tod, dann sollst du die Wahrheit aus meinem eigenen Mund erfahren. Es gibt nämlich etwas, das du über mich wissen musst. Der Name Trevor ist nicht der, mit dem ich geboren wurde. In meinen jungen Jahren nannte man mich James Armitage. Ich fand damals eine Anstellung in einem Londoner Bankhaus. Ich war stolz darauf und hielt meine Zukunft für gesichert. Dann tat ich etwas, das ich nie hätte tun dürfen. Ich nahm Geld, das nicht mein Eigentum war, im Glauben, es bald ersetzen zu können. Ich redete mir ein, niemand werde es je bemerken. Doch eine Prüfung der Bücher brachte alles ans Licht. Vor Gericht galt mein Leichtsinn als Verbrechen. Die Gesetze wurden damals strenger gehandhabt, als man es heute vielleicht tun würde. An meinem 23. Geburtstag fand ich mich in Ketten wieder, als Verurteilter, zusammen mit 37 anderen Sträflingen, im Zwischendeck der Gloria Scott auf dem Weg nach Australien.
Holmes las weiter. Was nun folgte, war der Bericht jener Fahrt und des Lebens an Bord der Gloria Scott.
Schon in der ersten Nacht sprach ein Mann im Nachbarverschlag zu mir. Er hatte ein Loch in das Holz geschnitten und flüsterte hindurch. Er nannte mir seinen Namen. Jack Prendergast. Ein Name, der damals in London wohl bekannt war. Bald begriff ich, dass das Geld nicht verloren war. Ein Teil der Mannschaft hielt zu ihm, ebenso einige Aufseher. Selbst ein Offizier, so deutete er an, stand auf seiner Seite. Ein Mann, der als Geistlicher an Bord ging, diente ihm als Bote. Durch ihn gelangten Nachrichten und auch Waffen zu uns hinab. Dinge, die niemals in die Hände von Sträflingen hätten geraten dürfen. Der Plan war einfach. Wir sollten uns bewaffnen, die Soldaten überwältigen und das Schiff in unsere Gewalt bringen. Noch ehe wir die Biscaya hinter uns gelassen hatten, war der größte Teil der Männer eingeweiht. Auch ich. Doch es kam anders, als wir dachten. Eines Abends kam der Schiffsarzt hinunter, um nach einem Kranken zu sehen. Dabei entdeckte er die Waffen in den Verschlägen. Er wollte Alarm schlagen, doch wir waren schneller. Man packte ihn, knebelte ihn und band ihn fest. Da wussten wir, dass es kein Zurück mehr gab. Wir drängten zum Aufgang. Zwei Wachposten standen dort. Wir überwältigten sie, noch ehe sie ihre Gewehre heben konnten. Oben auf dem Deck kam uns ein Soldat entgegen. Einer von uns schoss. Der Mann fiel. Wir liefen weiter zur Kajüte des Kapitäns. Hinter der Tür fiel ein Schuss. Als ich eintrat, lag er über seinen Seekarten. Er rührte sich nicht mehr. Danach war nichts mehr zu halten. Einige der Männer stürzten in den Offizierssalon unter Deck. Sie griffen nach Wein und Vorräten, als sei alles vorbei. Da fielen Schüsse von oben. Der Lieutenant und seine Soldaten hatten sich über dem Aufgang in Stellung gebracht. Sie feuerten hinab in den Raum. Rauch erfüllte den Salon. Holz splitterte. Männer schrien. Wir stürzten wieder aufs Deck, ehe sie neu laden konnten. Es kam zum Handgemenge. Mann gegen Mann. Keine Ordnung, keine Befehle. Als es vorüber war, lagen viele auf den Planken. Nur wenige standen noch. Als der Lärm verstummte, fanden wir uns zwischen den Toten wieder. Einer sagte, es sei genug. Ein anderer widersprach. Solange noch einer von ihnen lebe, seien wir nicht sicher. Die Stimmen wurden lauter. Ich aber wollte kein weiteres Blut vergießen. Schließlich bot man uns ein Boot an. Wir sollten gehen, als Schiffbrüchige. Man gab uns Wasser, etwas Proviant und einen Kompass. Dann stieß man uns von der Bordwand ab. Wir ruderten nicht weit, da stieg Rauch aus dem Schiff auf. Dann hörten wir eine Explosion. Als der Rauch sich verzog, war die Gloria Scott verschwunden. Wir wendeten das Boot und suchten die Stelle ab. Trümmer trieben auf dem Wasser. Lange sahen wir kein Zeichen von Leben. Dann hörten wir einen Hilferuf. Auf einem Balken lag ein junger Seemann, verbrannt und kaum bei Bewusstsein. Wir zogen ihn ins Boot. Später erfuhren wir seinen Namen. Hudson.
Der Name ließ Victor Trevor offenbar zusammenzucken.
Von den folgenden Tagen auf See will ich nicht weiter berichten. Schließlich erreichten wir Land. Hudson blieb bei uns. Und er wusste nun, wer wir wirklich waren.
Die Niederschrift wurde nun knapper. Mr. Trevor berichtete nur noch in wenigen Sätzen, was danach geschah. Sie gingen an Land und trennten sich. Jeder nahm einen neuen Namen an. Er kehrte nach England zurück und begann dort ein anderes Leben. Mit den Jahren gewann er Vermögen und Ansehen. Dann erschien Hudson und erkannte, wer Trevor wirklich war. Von da an lebte der alte Friedensrichter in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Schließlich kündigte Hudson an, nach Hampshire zu reisen, zu einem Mann namens Beddoes. Auch er gehörte zu denen, die damals entkommen waren. Kurz darauf traf der verschlüsselte Brief ein. Trevor las ihn, und noch während er das Blatt in der Hand hielt, traf ihn der Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Victor saß still. Er unterbrach Holmes nicht.
Er hat mich schützen wollen.
Später erfuhr Victor, dass Hudson nach Hampshire weitergezogen war, zu Beddoes. Von da an verlor sich Hudsons Spur. Auch Beddoes verschwand wenig später. Was zwischen den beiden geschah, blieb im Dunkeln. Holmes legte die letzten Blätter des Briefes beiseite und wandte sich an mich.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass einer von beiden den anderen zum Schweigen brachte, doch es bleibt eine Vermutung. Victor verließ England wenig später. Ich hörte, dass es ihm in Indien gut erging.
Ein neuer Anfang.
Vielleicht.
Er sagte es nüchtern. Es war eine Schlussfolgerung, kein Triumph. Und so endete dieser frühe Fall. Nicht mit einer Verhaftung, sondern mit einem Brief. Und mit einer Vergangenheit, die sich nicht länger verbergen ließ.
Merken Sie sich das, Watson. Das Gefährlichste verbirgt sich oft im Gewöhnlichen.
Damals ahnte ich noch nicht, dass dies der Beginn unserer gemeinsamen Arbeit sein würde. Doch ich verstand an jenem Abend, dass manche Vergehen lange ruhen, bevor sie ans Licht treten. Ich habe ihn mir oft in Erinnerung gerufen. Nicht wegen der Meuterei oder der Explosion auf See, sondern wegen eines unscheinbaren Blattes grauen Papiers, das letztendlich alles veränderte.
Unsere heutige Geschichte ist ja eine klassische Origin-Story. Holmes ist noch ein richtiger Jungspund. Kein Detektiv, sondern einfach nur ein neugieriger Student.
Genau, und das merkt man besonders an der Szene mit Victor Trevor und seinem Vater. Holmes sitzt dort mit am Tisch und beobachtet ein paar Kleinigkeiten. Den Stock, das Tattoo und die Art, wie der alte Trevor sich bewegt. Dinge, die anderen überhaupt nicht auffallen würden.
Und dann setzt er alles zusammen und eine alte Geschichte kommt ans Licht. Und dass man seiner Vergangenheit eben doch nicht so leicht entkommt. Trevor hat sich ein neues Leben aufgebaut, aber was damals auf der Gloria Scott passiert ist, holt ihn am Ende wieder ein.
Und Doyle hat diese Geschichte ja erst viel später geschrieben, als Holmes längst berühmt war. Quasi back to the roots, bevor aus diesem neugierigen Studenten der berühmteste Detektiv Londons wurde.
Und über 100 Jahre später erzählen wir uns diese Geschichten immer noch.
Das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern eine Bewertung da. Oder teilt Crime Tales mit Menschen, die solche Geschichten lieben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Bis nächste Woche wieder. Zu einer neuen Folge von Crime Tales, Verbrechen im Nebel.